Geld und Humor sind nicht gerade thematische Nachbarn. Aber Geld kann und muss auch Spaß machen und vor allem sollte man viel mehr darüber lachen, um es am Ende besser zu verstehen. Davon ist der Kabarettist Chin Meyer überzeugt. Seit Jahren tourt er mit seiner Kunstfigur des Steuerfahnders Siegmund von Treiber über deutschsprachige Bühnen und TV-Shows wie Markus Lanz oder der Anstalt. Im Interview berichtet er von seinen persönlichen finanziellen Auf- und Abs, darüber, warum wohlhabende Gäste vor seiner Kunstfigur schon mal zusammenzucken und warum Geld und Liebe in ganz einfache Formeln zu übersetzen sind. Los geht's!
Willkommen beim Podcast der Berliner Volksbank. Hier geht es um das, was die Metropole am Laufen hält. Um euch. Ihr seid da draußen, verwaltet, spart, investiert, verschweigt euer Geld und haltet die Stadt am Laufen. Für uns seid ihr die Geldhelden dieser Metropole. Das ist der Podcast, in dem ihr zu Wort kommt. Goldelse. Geldgeschichten aus der Hauptstadt.
Hallo Chin, willkommen im Podcast der Berliner Volksbank Goldelse. Du bist ein bekannter Comedian und ich würde dich trotzdem einmal bitten, dass du dich ganz kurz vorstellst. Du hast eine Kunstfigur, die ganz viel mit dem Thema Geld zu tun hat.
Mein Name ist Chin Meyer. Ich bin Finanzkabarettist, Geldkomiker und habe seit vielen Jahren eine Kunstfigur, die nennt sich der Steuerfahnder. Steuerfahnder Siegmund von Treiber, der viele Jahre im ehemals sehr bekannten Restauranttheater Pomp, Duck and Circumstance sein Unwesen trieb. Und als solcher bin ich dann quasi ins Thema Steuern, Geld gekommen und habe vielen Menschen einen großen Schrecken eingejagt, aber auch viel Freude bereitet.
Wie wird man denn Geldkomiker? Wie kommt man denn darauf?
Das war tatsächlich bei mir so eine Art, ja, göttliche Fügung, Zufall. Ich hatte halt dieses Engagement bekommen bei Pomp, Duck and Circumstance und die Anforderung war ja, wir brauchen noch zu den ganzen bunten, lustigen, ausländischen Clowns einen deutschen, bierernsten, bösen Charakter. Und das Schlimmste, was Gastronomen sich zu der Zeit vorstellen konnten, war eben die Steuerfahndung. Und so war der Steuerfahnder geboren. Und von da aus habe ich dann gedacht, ja, das kam irgendwie unheimlich gut an. Und ich dachte, Geld ist einerseits ein sehr sperriges Thema und andererseits auch eins, von dem es sich lohnt, das mal mit unterhaltsamer Perspektive zu betrachten.
Das erzählt ja was, dass wenn man in einem internationalen Ensemble eine deutsche Figur kreiert, die dann eine negative Intonation mit dem Thema Geld verbindet. Da muss ich dich doch fragen, als jemand, der so lange auf der Bühne steht und unterhält zu dem Thema, wie siehst du denn die Deutschen und gerne auch die Berliner und in Bezug auf das Thema Geld?
Ich vermute mal, dass die Deutschen, wie es ihre Angewohnheit in vielen Dingen ist, das Thema Geld nochmal eine Nummer ernster nehmen als andere Völker. Das sieht man dann ja auch gerne mal bei so EZB-Entscheidungen, wo die südländischen Völker sagen, du, nehmen wir Kredit auf, machen wir Party, geht schon. Und die Deutschen sagen, nein, dann müssen wir arbeiten. Und wer nicht arbeitet, hat kein Recht auf das Geld. So, und da geht es dann mit mir gleich ein bisschen durch. Und aber davon hebt sich der Berliner tatsächlich wohltuend ab. Der Berliner ist dann tatsächlich ja ein Stück weit südländischer, weil er weiß, im Zweifel bezahlt ihm der Bayer auch einen neuen Flughafen.
Was ist denn so, du hast ja auch in Live-Shows, du hast gerade selber gesagt, du hast den Leuten Angst eingejagt. Ja. Was ist denn da passiert? Wie hast du denen denn Angst eingejagt?
Ja, ich kam halt in diesem wirklich schlecht sitzenden Anzug mit den drei Kugelschreibern in den Farben Schwarz, Rot, Gold, die im Hemd steckten oder in der Anzugtasche steckten vorne und sagte so, darf ich mich kurz vorstellen, Treiber, Siegmund von Treiber, Oberfinanzdirektion Berlin, Steuerfahndung. So, und dann ging es also los und dann habe ich die Leute auch tatsächlich angesprochen und der Steuerfahnder vermutet einfach in jedem einen Verbrecher. Und bei dem Publikum, was damals zu Pomp, Duck and Circumstance kam, war bei vielen davon auch vielleicht so 30-40% wahr. Also die waren jetzt keine Verbrecher, aber die haben schon sehr viele Steuerschlupflöcher genutzt. und hatten aber auch einen Sinn für Humor. Und das führte dann einfach auch zu vielen schönen und lustigen und ja, spannenden Momenten.
Weil du gerade sagst, okay, das sind Menschen, die sagen wir es doch so, es waren vermögende Leute, die da gesessen haben, mitunter.
Ja, ja.
Wie ist denn der, kann man sagen, ein Mensch mit genügend finanziellen Ressourcen kann sich einen anderen Humor leisten als jemand, der keine oder nicht auf so finanziellen Ressourcen sitzt? Welches Verhältnis hat Humor und Geld?
Ich glaube, dass es sich tatsächlich leichter über Geld lachen lässt, wenn man welches hat. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber es gibt ja auch ein chinesisches Sprichwort, oder zumindest wird es kolportiert, dass es das chinesische Sprichwort gibt, das besagt, lieber heulend im BMW als lachend auf dem Fahrrad. Und ich zähle nicht zu den Unterstützern dieser Theorie, aber es ist, glaube ich, leichter über Geld zu lachen, wenn man tatsächlich genug davon hat. Also Geld zu haben führt ja auch zu einer gewissen Form von Entspannung.
Ja, das ist also diese alte Frage, das habe ich auch schon versucht, mit einigen Leuten hier zu diskutieren, ob eben Geld glücklich macht oder nicht. Da wird es immer so ein bisschen komplizierter, aber ich glaube, das Wort Entspannung gehört wahrscheinlich groß dazu.
Ich glaube, die Gleichung geht wie folgt: Geld macht nicht glücklich, kein Geld aber auch nicht.
Ja, genau, das stimmt. So.
Und man könnte auch hinzufügen, kein Geld, aber erst recht nicht. Also ich habe ja beide Zeiten in meinem Leben kennengelernt, sowohl eine einigermaßen wohlhabende als auch eine ziemlich nicht so wohlhabende. Und wohlhabender zu sein ist schon angenehmer.
Hat sich dein Verhältnis zu Geld durch deine Rolle und dein Arbeiten und das immer wieder thematisieren? Du liest ja auch ganz viel darüber. Du hast deine Kolumne beim Berliner Kurier, bei der Berliner Volksbank, wollte ich gerade sagen.
Da noch nicht.
Beim Berliner Kurier. Du greifst immer wieder auf das Thema auf. Du liest viel dazu. Wie hat sich da dein Verhältnis über die Zeit geändert? Hast du dann irgendwann Witze darüber zu machen, bist irgendwann zu einem wirklichen Investitions- und Finanzprofi geworden, zum Beispiel? Heimlich hinter der Fassade bist du
ja eigentlich ein Banker? Ja, tatsächlich verstehe ich wahrscheinlich sehr viel mehr als die meisten anderen Laien. Ich verstehe Zusammenhänge besser.
Hast du jemals eine riesige, große Menge Bargeld auf einen Haufen gesehen?
Ja, habe ich.
Was war
in den 90ern. In den 90ern, diese Bargeldmenge war 45.000 Mark. Also in heutiger Währung 90.000 Euro. Nein, in heutiger Währung, wenn man strikt umrechnet, 22.500 oder 23.000. Und ich hatte einen Markt gemacht. Ich hatte auf einem Weihnachtsmarkt absurde Gegenstände verkauft. Und das war also das, was ich in diesem einen Monat eingenommen hatte. Und abzüglich der Investitionskosten und abzüglich der Steuern und so, der Rest davon war dann meins. Aber bevor ich das halt alles eingezahlt habe, hatte ich es in der Hand. Und das war schon sehr viel Geld.
Das ist auch ein gutes Gefühl, oder?
Ja, das allerdings ist ein gutes Gefühl, aber auch ein Gefühl, wo man denkt, hoffentlich kommt jetzt keiner mit einer Knarre um die Ecke. Weil das wäre jetzt ganz doof. Ja.
Das heißt, du warst dann ja da auch erfolgreicher Händler. Das heißt, du verstehst dann doch noch mehr von Geld, als man vielleicht sofort erstmal annimmt.
Naja, also erfolgreicher Händler sein ist nicht schwer. Du hast einen Gegenstand, du kaufst ihn für so und so viel und verkaufst ihn für so und so viel und der Rest ist dein Profit. Also das ist relativ einfache Arithmetik. Aber ich habe da, ja, das war eine spannende Erfahrung. Also wenn du es genau wissen willst, das war auch eine lustige Anekdote. Ich war verabredet mit einer Frau, mit der ich damals zusammen war, eine Kalifornierin, die wollte nach Deutschland kommen und so alte japanische Kimonos mitbringen, die wir dann auf diesem Weihnachtsmarkt verkaufen wollten. Und ungefähr einen Monat oder 6 Wochen, bevor das losging, sagte die, oh, ich weiß nicht, Deutschland, das ist mir zu kalt. Ich bin gerade in Indien, das ist so schön warm hier. Eigentlich habe ich keine Lust. Und das fand ich auch so für jemanden, der eigentlich mit mir zusammen war, ein ganz mieses Zeichen, was ich im Nachhinein auch bestätigte. Aber auf jeden Fall stand ich auf einmal da und ich hatte diesen Stand gebucht und hatte auf einmal nichts zu verkaufen. Und dann habe ich mich halt umgehört bei Freunden und Bekannten und ich endete dann damit, irgendwelche New Age CDs zu verkaufen und so Plakate von Wasserfällen und so komische Sektgläser, die in so einem Holzfuß drin standen, die so komisch gegossen waren. Also ganz absurde Gegend, völlig gemischt waren, landen, aber es hat funktioniert.
Nicht schlecht, schöne Geschichte. Mhm. Deshalb muss ich doch in dem Fall fragen, wenn man so viel Krimskrams verkauft, was ist denn die krasseste Verschwendung von Geld, die du je erlebt hast? Oder selbst vielleicht angestiftet hast?
Ja, die krasseste Verschwendung sind natürlich so Sachen, wo du investierst und auf einmal heißt es, edgy badgy, war Betrug, Geld weg.
Hast du sowas erlebt? Bist du mal so richtig irgendwo betrogen?
Ja, zweimal bin ich richtig betrogen worden. Das eine Mal war es war tatsächlich ein Kettenbrief, aber das sah von außen nicht so aus, natürlich. Mhm. Und das nannte sich der European Kings Club. Das war in den 90er Jahren, da werden sich wenige dran erinnern, aber das war so eine Sache, wo den Leuten erzählt wurde, ja, die bösen Banken, weißt du eigentlich, wie viel die Banken mit deinem Geld verdienen? Du sagst natürlich, nein, weiß ich nicht. Und er sagt, die Banken verdienen 70% auf dein eingesetztes Kapital. Und du denkst, echt? Ja. Aber wir schütten diese 70% an die Leute aus, die bei uns investieren, weil wir die gleichen Mechanismen machen, aber wir sind einfach ehrlich. Und natürlich waren sie das nicht.
Das ist mies.
Und dann waren auf einmal 20.000 Mark futsch. Also im Prinzip das, was ich da verdient hatte bei dem Weihnachtsmarkt.
Das ist hart. Das Motto deines Programms heißt, bei Geld fängt der Spaß erst richtig an. Das ist also, du drehst ja das altbekannte Sprichwort eigentlich erst um. Was bedeutet das für dich?
Ja, Geld ist ja nicht nur Geld. Geld ist ja in erster Linie eine Erwartung oder eine Hoffnung oder ein anderes Wort für psychischer Gewinn. Also du hast ja nicht Geld, weil du es toll findest, bunte Papiere mit Zahlen drauf zu besitzen, sondern du hast Geld, weil du denkst, oh, ich habe das ganze Geld und davon kann ich mir was kaufen. Und wenn ich mir das kaufe, dann fühle ich mich glücklicher. Also du setzt auf einen psychischen Gewinn. Und deshalb, darum geht es ja. Also es geht um diese vielen, vielen Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns glücklicher machen. Und Geld ist halt nur die Straße dahin. So, und das ist lustig. Da setze ich dann an, weil da ist die Schnittstelle zwischen Geld und dem Leben. Und diese vielen abstrakten Formen, die Geld hat, wenn man die mal so ein bisschen beleuchtet und sieht, was da wirklich dahinter steckt und dass das einfach auch viel Wind um nichts ist, dann kriegt das nochmal einen ganz anderen Dreh- und Angelpunkt.
Versuche in dem Podcast einem Narrativ auf den Grund zu gehen. Und zwar, ich finde, dass die Menschen, gerade die Deutschen, zu wenig eigentlich über Geld reden. Sie sind auf der einen Seite unglaublich, besessen ist übertrieben, aber es ist ein sehr großes, hohes, wichtiges Gut bei uns in Deutschland. Gleichzeitig reden wir zu wenig über das Geld. Findest du, mit deinem Auftritt und als Kunstfigur brichst du da ja was auf? Siehst du dich da auch in diesem Narrativ, dass man sagt, ja, wir müssen viel mehr und offener über Geld reden und du hast halt eben den Zugang über den Humor und die Komik?
Ja, das sehe ich auch so. Ich finde, wir sollten mehr über Geld reden. Wir sollten es mehr verstehen. Wir sollten es auch unterhaltsam machen. Also ich lese ja wirklich tatsächlich viel von dieser Geldliteratur und häufig ist sie unglaublich trocken. Und also da kann ich schon verstehen, wenn viele Leute sagen, ey, geh mir fort mit dem Quatsch. So, dass ich denke, ja, da ist tatsächlich mit Humor und mit einem leichteren Ansatz kann man da vielleicht auch mehr in Einsicht reinkriegen. Allein wenn man sieht, dass die meisten Deutschen ihr Geld irgendwie auf dem Girokonto rumliegen haben oder irgendwie auf Festverzinsungen mit 0,001%. Und dann denkst du, das ist kein gutes Geschäft, auch für die Zukunft. Wenn man die Inflationsrate nochmal abzieht, machen viele Leute zurzeit ein Minus und merken das vielleicht noch nicht mal. Und diese Sachen müssen einfach mehr thematisiert werden.
Wie würdest du das anstellen? Wie kriegt man denn die Leute wieder mehr dazu, auch über Geld zu reden und da auch das Thema attraktiver zu machen?
Ja, du fragst mich also das, was du dich wahrscheinlich auch gerade gefragt hast oder schon länger fragst.
Genau.
Indem man tatsächlich das unterhaltsam aufbereitet, indem man Ich habe zum Beispiel ein Programm, mein letztes, vorletztes Programm hieß Macht, Geld, Sexy. Und da ging es um das Verhältnis zwischen Macht und Liebe und Finanzen, was auch ein spannendes Thema ist. Mhm. Man kann ja auch Partnersuche und unter gewissen ökonomischen Aspekten betrachten.
Das musst du mir erklären.
Okay. Also wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dass Geld ein Symbol ist für einen psychischen Gewinn. Mhm. Und wenn man weiter davon ausgeht, dass Liebe und Sexualität ein riesiger psychischer Gewinn bedeutet. Also die meisten Leute würden lieber ein kleines Vermögen verlieren als eine große Liebe. Die meisten Leute, Max, würden sogar lieber ein großes Vermögen verlieren als eine große Liebe. Und dank Scheidung ist auch beides gleichzeitig möglich.
Ist es denn so, dass auch aus deinem Umfeld oder vielleicht nach einer Show, wenn du auftrittst, dass dann Leute zu dir kommen und dir ihre Geldgeschichten erzählen oder das und das habe ich erlebt und das müsste man machen oder so, dass sie dann so ganz redselig werden danach zu dem Thema?
Ja, jein. Also manche tatsächlich werden da so ein bisschen redselig und sagen dann aber häufig, ah, das ist aber schockierend, was sie da erzählen, da müsste vielleicht doch mal jemand was machen. Also das ist so eine relativ häufige Reaktion. Weil ich dann auch auf so Missstände hinweise, die so ein bisschen, ja, wo ich denke, dass man da vielleicht mal was unternehmen könnte. Und andererseits, ja, und dann sind dann auch Leute, aber nein, dass da mir jemand was besonders Krasses mal erzählt hat, wüsste ich jetzt nicht. Kann aber auch sein, dass ich das nur einfach nur vergessen habe.
Weil du ja auch vorhin gesagt hast, du jagst in den Schrecken ein, ob da ist da mal jemand wirklich mal zusammengezuckt.
Ja, doch, da sind schon durchaus der ein oder andere zusammengezuckt. Weil er mich vielleicht auch nicht gesehen hat und dann nur die Stimme über den Lautsprecher hörte. Und das kam in diesem Restauranttheater manchmal sehr unvermittelt. Und da hat es die dann schon manchmal erwischt.
Jetzt muss man ja sagen, für Live-Künstler, für dich ist natürlich auch, das gehört ja auch zum finanziellen Thema mit dazu, gerade wahrscheinlich nicht gerade die rosigste Zeit mit Corona.
Das hängt davon ab, was man unter rosig versteht. Rosig ist, dass ich jetzt viel Zeit habe. Nicht so rosig ist, dass ich nicht so viel Geld verdiene.
Was glaubst du, wo geht das hin? Wie lange wird das jetzt noch dauern, bis sich da wieder was ändert? Bis die Live-Bühnen wieder aufmachen, bis ihr Menschen, von die uns wunderbar unterhaltet und eure Live-Auftritte so wichtig sind, bis das wieder losgeht. Siehst du da irgendwie Licht am Horizont?
Ja, das sehe ich. Ich denke, dass es so ab Herbst wieder losgeht. Ich glaube aber auch, dass dieser Schock ziemlich tief sitzt, dass wir einfach Angst davor haben, nah an Menschen dran zu sein. Mhm. Und dass diese Hygienemaßnahmen bestimmt noch ein halbes bis ein Jahr uns erhalten bleiben werden. Und Komik lebt ja auch viel von Nähe und viel davon, dass Leute wirklich, also eine Formel für Komik, wenn man das auch auf eine Formel übersetzt, ist Menge der Menschen im Verhältnis zur Größe des Raums. Mhm. Also in anderen Worten, je gedrängter und je enger das ist, desto besser ist die Stimmung. Ob das nun 30 Leute sind in einem Raum, wo sonst nur 15 reingehen oder 20.000 in einem Raum, wo irgendwie 18.000 reingehen, das ist dann egal. Mhm. Schlimm ist es, wenn es 30 sind in einem Raum, wo sonst 18.000 reingehen. Das killt dann die Stimmung. So, und deshalb ist dieses Ganze, das trifft auch ein Stück weit zu. Also wir brauchen diese Nähe wieder und eigentlich alle Menschen brauchen die Nähe wieder. Also was passiert, ist ja auch relativ offensichtlich. Die Leute sind psychisch sehr belastet, weil wir diese Nähe, auch wenn es nur in der S-Bahn ist, einfach nicht mehr haben. So, und du siehst ja auch, ne, ich habe aufgehört zu spielen, Attila Hildmann dreht durch. Zufall? Ich glaube nicht.
Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht, ja. Das hört sich sehr gut an.
Ist doch ein durchdachtes Konzept.
Wunderbar. Chin, vielen herzlichen Dank für dein Gespräch.
Max, ich danke dir.
Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und dass es bald wieder losgeht und das große Geldverdienen wieder weitergeht.
Danke und dir auch alles Gute.
Schön, dass ihr wieder zugehört habt bei Goldelse, dem Podcast der Berliner Volksbank. Alle Infos und Beratungen findet ihr auf
www.berliner-volksbank.de.
Ich bin Maximilian Klein und sage bis zum nächsten Mal.